Offene Immobilienfonds sind seit Jahren nahezu kontinuierlich auf Wachstumskurs. Laut BVI haben sich die Mittelzuflüsse auch von der Corona-Pandemie kaum beeindrucken lassen. Woran liegt das? Wie wirkt sich die Pandemie auf Portfolios offener Immobilienfonds aus? Welche Herausforderungen gibt es im Fonds- und Asset-Management zu meistern? Und welche Nutzungsarten sollten sich Investoren jetzt genauer ansehen? Diese Fragen besprechen wir in unserem heutigen WealthCap-Talk und ich freue mich dazu auf Dr. Pamela Höhr, Vorstandsmitglied bei der Real ES und Achim von der Laar, Geschäftsführer bei WealthCap. Mein Name ist Sonja Straubinger und ich darf Sie wie immer recht herzlich begrüßen. Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Höhr. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich sagte es eingangs, offene Immobilienfonds wachsen seit Jahren. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Ja, herzlich willkommen. Auch ich freue mich auf den Austausch. Und zu der Frage, warum wachsen die offenen Immobilienfonds seit Jahren, um da gleich einzusteigen, Anleger suchen sichere Anlagealternativen. In Zeiten, in denen Anleihen immer niedriger verzinst werden und auch Bankeinlagen zunehmend negativ verzinst werden, rückt die Immobilie als sichere Anlagealternative immer weiter in den Mittelpunkt. Und wenn nun ein Privatanleger in Immobilien investieren möchte, dann kommt er sehr schnell auf einen offenen Immobilienfonds, weil das die Möglichkeit eröffnet, bereits mit kleinen Beträgen in eine Immobilie zu investieren und dabei gleichzeitig nicht nur in ein bestimmtes Einzelobjekt zu investieren, sondern sich über einen Fonds an einer Vielzahl von Objekten zu beteiligen und dadurch das Risiko zu streuen. Und zwar über verschiedene Märkte, in denen die jeweiligen Objekte gelegen sind und auch über verschiedene Nutzungsarten, wenn der offene Fonds in verschiedene Nutzungsarten investiert. Noch dazu braucht der Anleger kein eigenes Immobilien-Know-how, sondern er profitiert von dem Know-how eines professionellen Investmentmanagers, wie beispielsweise der Reales, die sich dann für ihn um das Management der Immobilien kümmert. Seine Anteile an dem Immobilienfonds kann er relativ einfach handeln und veräußern, zum Beispiel über die Börse. Insofern bietet das die Möglichkeit, also bietet der offene Immobilienfonds die Möglichkeit für einen Privatanleger, sich mit unterschiedlichen Investmentbeträgen ganz nach seinem Geschmack, auch entsprechend seiner Laufzeit, in Immobilien zu investieren, ohne sich selbst unmittelbar darum kümmern zu müssen, denn das Management übernimmt der Manager. Und das sind in meinen Augen die Hauptargumente dafür, dass offene Immobilienfonds an Attraktivität in den letzten Jahren zunehmend gewonnen haben.
Vielen Dank. Attraktivität von Immobilien, das ist das eine. Offene Immobilienfonds bieten Flexibilität. Achim, an dich die Frage. Investoren haben die Qual der Wahl. Es gibt offene, es gibt geschlossene Immobilienfonds. Welche Lösung ist aus deiner Sicht am besten für welchen Art von Investor geeignet?
Ja, zunächst einmal auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Und das ist gleich zu Beginn eine sehr gute Frage. Wir können, glaube ich, zunächst feststellen, dass indirekte Investments generell in der Nachfrage zunehmen. Das zeigt auch die Ernst & Young-Studie 2021, dass indirekte Investments bei Investoren weiterhin sehr beliebt sind. Beide Instrumente haben viele Vor-, aber auch einige Nachteile. Wenn wir uns mal die institutionellen Investoren anschauen, haben wir folgendes Bild. Geschlossene Fonds sind mit einer festen Laufzeit und mit oft relativ wenigen, aber schon zum Zeitpunkt der Anlage bereits bekannten Objekten recht gut prognostizierbar. Durch die nicht vorhandene Rückgabemöglichkeit ist die Liquiditätsplanung für das Fondsmanagement sehr effizient möglich und nur mit geringen Risiken behaftet, was somit einerseits dem Investor mit Planungssicherheit und optimierter Rendite zugutekommt, ist andererseits aber mit einer langfristigen Kapitalbindung verbunden. Bei den offenen Fonds dagegen kann der Investor weitgehend selbst entscheiden, wann er ein- und aussteigen möchte. Die Laufzeit ist in der Regel unbegrenzt und er muss nicht nach ein paar Jahren wieder realokieren. Das Portfolio kann bei vielen Fonds in Abstimmung mit den Investoren langfristig und flexibel aufgebaut werden, aber auch zum Beispiel bei einem Investitionsbedarf bei bestehenden Gebäuden flexibler reagieren. Daneben ist in den meisten Fällen bei offenen Fonds in der Regel eine jährliche Rückgabe vorgesehen, die den Investoren eine gewisse Flexibilität erhält. Zudem sind auch Aufstockungen während der Haltedauer grundsätzlich möglich. In Summe kann man sagen, beide Vehikel ergänzen sich sehr gut. Der geschlossene Fonds dient eher der konkreten und fokussierten Anlage auf eine bestimmte Zeit, während der offene Fonds tendenziell ein diversifizierteres Portfolio aufbaut, das eine Investmentstrategie dann langfristig und flexibel umsetzt.
Vielen Dank. Wenn wir uns jetzt nochmal den offenen Fonds anschauen, laut BVI lagen im Corona-Jahr 2020 die Nettomittelzuflüsse nur ganz knapp unter dem starken Vorjahr, und zwar sowohl bei den institutionellen als auch den Privatanlegern. Somit Fazit schon mal vorab, also Nachfrage gibt Realis und WealthCap Recht, offene Fonds aufzulegen. Hätte man im Umkehrschluss nicht sogar während der Corona-Zeit Abflüsse befürchten müssen, Achim?
Aus meiner Sicht gibt es ganz viele Gründe, die gegen einen Mittelabfluss sprechen. Da würde ich als allererstes mal die Volatilität bei den Aktien sehen, die Investoren von einem Ausstieg in Aktien abhält. Es fehlt außerdem, zweiter wichtiger Punkt, an Alternativanlagen mit einem stetigen Kursverlauf und planbaren Ausschüttungen. Denn die Renditen bei fast allen bonitätsstarken Rentenanlagen liegen bei null bis negativ. Institutionelle Investoren suchen aber gerade in volatilen Zeiten nach der Stabilität. Das spricht einerseits für Immobilien und konkret gesagt insbesondere für Immobilienfonds und damit gegen Mittelabflüsse. Panikreaktionen wie vor 10 Jahren werden durch die Kündigungsfristen verhindert. In der Vergangenheit gab es vor allen Dingen im offenen PIF-Bereich eine tägliche Rückgabemöglichkeit, worauf die Fonds bei größeren Abflüssen aber nicht ausgerichtet waren. Ferner, um noch einen weiteren Grund gegen den Mittelabfluss zu nennen, haben junge, also jetzt neu an den Start gehende offene Fonds auch einen Vorteil, einen zusätzlichen Vorteil, die mögliche Ausrichtung im Portfolio auf neue Anforderungen an Gebäude, wie zum Beispiel eine flexible Raumaufteilung durch die Pandemieanforderungen und ESG und auch eine neue Energie- und Verbrauchseffizienz, auf die man sich bei neuen Objekten gleich einrichten kann. Als Fazit würde ich festhalten, dass sich die offenen Immobilienfonds in der Corona-Krise als sehr stabil erwiesen haben.
Vielen Dank. Offene Immobilienfonds in der Corona-Krise sind stabil geblieben. Du sagtest das. Zum einen auch gewisser Vorzug bei den jungen Fonds. Gibt es denn andere Learnings noch, die aus der Corona-Zeit gezogen werden konnten, Achim?
Ja, da gab es einige. Zuallererst würde ich sagen, lange Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern sind jetzt wieder en vogue und stark gesucht, was auch zu steigenden Preisen bei Immobilien führt. Weiteres Learning ist, dass jetzt flexible Raum- und Flächenkonzepte gesucht sind, um eben auch bei anderen Anlässen, anderen Pandemien oder sonstigen Themen reagieren zu können. Dann würde ich sagen, die Investoren stellen aktuell alle Nutzungsarten auf den Prüfstand und fokussieren sich stärker. Das heißt, insbesondere bei den beiden Hauptnutzungsarten Büro und Wohnen gibt es schon Veränderungen. Bleiben wir mal beim Segment Büro. Ein pandemiebedingter Rückgang im Bürobedarf ist nicht zu erkennen. und wir erwarten ihn auch jetzt nicht, trotz Homeoffice. Die Mieten bleiben bislang konstant und die Transaktionen im Büromarkt, die Umsätze und die Faktoren im Bürosegment steigen weiter. Im Bürosegment ist es damit aus unserer Sicht ein stabiles Segment. Das Wohnsegment ist sogar gewachsen. Das Wohnensegment hat den Büromarkt inzwischen als stärkstes Immobiliensegment abgelöst. Und wir erwarten hier auch eine weiter positive Entwicklung und sehen eine starke Nachfrage. Weiteres Learning ist, dass in den Metropollagen auch Potenzial für Quartiersentwicklungen besteht, also mit Büro- und Wohnanteilen. Und last but not least würde ich festhalten, dass Corona unabhängig das Thema ESG immer wichtiger wird.
Stichwort ESG, aber auch generell sind wir ganz schnell wieder beim wichtigen Thema Asset Management, Frau Dr. Hör. Was können und müssen Asset Manager denn jetzt tun, um Immobilienportfolios in ihren Fonds fit für die Zukunft zu machen?
Also zum einen würde ich gerne noch ergänzen, anknüpfend an die Worte von Herrn von der Laar zu Corona und Immobilien. Ja, Immobilien haben sich im Großen und Ganzen auch in der Corona-Zeit als sehr stabiles Investment erwiesen. Also kurz gefasst, die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik sind unverändert nachgefragt worden. Die Mieten sind stabil gezahlt worden. Die Preise sind eher noch gestiegen. Und betroffen waren in Teilen aber auch nur Hotel und Handel. Und insofern kann ich zumindest für unser reales Portfolio sagen, dass wir sehr gut mit unseren Immobilieninvestments durch die Corona-Krise gekommen sind. Und warum ist das so? Das liegt an der hohen Stabilität des Portfolios. Das heißt, breite Diversifikation über die verschiedenen Nutzungsarten und über verschiedene Märkte und langfristig gut vermietete Objekte in guten Lagen sind der Schlüssel. Und das knüpft jetzt auch genau an das an, wonach Sie fragen, was braucht es für ein gutes Asset Management? Im Ankauf sicherlich die Selektion der richtigen Objekte in guten Lagen, denn die Immobilie steht nun mal da, wo sie steht. Man kann sie nicht woanders hinbringen. Die Lage ist unwiederbringlich gut oder unwiederbringlich schlecht. Und natürlich auch die Flächenkonzeption. Und wenn man dann weitergeht vom Ankauf Richtung Bestand, dann geht es natürlich darum, die einzelnen Assetklassen nochmal detaillierter anzuschauen. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Aber auch der Faktor, den Herr von der Laar gerade schon genannt hat, ESG oder auch anders formuliert, nachhaltige Immobilieninvestments gewinnen immer mehr an Bedeutung. Und das bedeutet, dass wir beispielsweise als Reales auch uns nicht nur UNPRI committed haben, sondern auch entsprechend unserem ESG-Leitbild Immobilie und Zukunft verbinden wollen, um eben einen positiven Beitrag zu dem Klimapfad zu leisten. Und das manifestiert sich bei uns ganz konkret, indem wir mehrere Fonds bereits nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung als nachhaltige Fonds klassifiziert haben und dafür auch messbare Kriterien angelegt haben. Und da wird die Zukunft deutlich stärker noch hingehen, eben überwiegend in nachhaltige Immobilien zu investieren.
Das sehen wir ganz genauso. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Mhm. Sie sind gerade schon etwas auf die Nutzungsarten eingegangen, Frau Dr. Hör. Vielleicht schauen wir uns das nochmal genauer an. Vielleicht auch unter dem Aspekt, sehen Sie denn, braucht es ein Umdenken, braucht es neue Konzepte oder sind das nach wie vor die Nutzungsarten, die nachgefragt werden von Investorenseite?
Also die Mischung, die Diversifikation über die Assetklassen ist unverändert wichtig, denn die puffert Risiken ab. Wenn man sich jetzt allerdings die einzelnen Nutzungsarten anschaut, dann macht es durchaus Sinn, innerhalb der einzelnen Assetklassen, die sich genauer anzuschauen. Was meine ich damit? Im Bürosegment hat Corona, wie in vielen anderen Bereichen auch, ist ja ein Beschleuniger von Entwicklungen. Und im Bürobereich erfordert es in Zukunft umso mehr attraktive, gut erreichbare Büroflächen, damit die Mitarbeiter auch wieder gerne ins Büro kommen. Das heißt, gut gelegene Immobilien, gut erreichbare Immobilien mit arrondierenden Services sind sicherlich besser für die Zukunft aufgestellt als Satellitenstandorte, die schlecht angebunden sind und auch sonst keiner Infrastruktur bieten, um mal einen Standortfaktor nur zu nennen. Schauen wir auf eine andere Asset-Klasse, wie beispielsweise den Einzelhandel. Sicherlich haben Shoppingcenter in Zeiten der Lockdowns gelitten, aber zugleich hat sich der nahversorgungsorientierte Einzelhandel sehr stabil gezeigt. Ganz im Gegenteil, es wurde sogar noch mehr eingekauft als vor Corona. Also man hat gesehen, der tägliche Bedarf, der besteht einfach und als Konsequenz daraus laufen auch nahversorgungsorientierte Einzelhandelsimmobilien durchaus weiter sehr gut. Und insofern musste man plötzlich differenzieren, nicht nur zwischen einer Assetklasse Büro oder Handel, sondern zwischen einer Sub-Asset-Klasse, wie entwickelt sich ein Shoppingcenter im Vergleich zu einem Nahversorgungszentrum. Dasselbe gilt für Hotels im Hotelbereich, der natürlich auch in Zeiten des Lockdowns zu kämpfen hatte, hat sich gezeigt nach den Wiedereröffnungen, dass sich beispielsweise Ferienhotels sehr gut erholt haben oder auch Innenstadthotels, weil hier einfach Nachholeffekte zu sehen waren, die schnell wieder zu einer hohen Auslastung geführt haben, während Messehotels in Zeiten, in denen keine Messen stattfinden oder noch nicht stattgefunden haben, weiterhin unverändert sich schwer getan haben. Und insofern ist wirklich die Expertise zu der einzelnen Assetklasse gefragt und da nochmal ganz besonders auch dann zu den einzelnen Sub-Asset-Klassen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, alle Segmente haben ihre Berechtigung. Man muss nur genau hinschauen, wo und in was genau man investiert.
Corona war sicherlich für ganz viele Dinge ein Beschleuniger. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die große Herausforderung im Asset Management immer, das Ohr am Markt zu haben, also solche Entwicklungen auch zu assoziieren. Und da sind wir gleich bei meiner nächsten Frage. Das ist ja auch dieses Thema, wo wir uns öfter mit auseinandersetzen, aktives Asset Management. Das geflügelte Wort in der Immobilienbranche. Was genau verstehen Sie als Asset Managerin, Frau Dr. Höhr, unter dem aktiven Asset Management?
Also aktives Asset Management bedeutet für mich, um mal zwei Beispiele zu machen aus dem aktuellen Kontext, bezogen auf eine Büroimmobilie, dass man ein modernes Büroflächenkonzept anbieten können muss, wenn der Mieter das denn möchte. Ja. Also man muss mit dem Mieter im Austausch sein und wenn der Mieter sagt, er fühlt sich nicht mehr in der Immobilie wohl, erstmal herausfinden, was meint er denn damit? Im Zweifel meint er damit, dass sein vielleicht 10 Jahre altes Innenausbau nicht mehr seinen aktuellen Bedürfnissen an modernes Arbeiten entspricht. Und wenn man dann den Mieter unterstützt, ein modernes Büroflächenkonzept zu entwickeln, kann man ihn eben auch an eine Immobilie binden, ohne dass er sich vielleicht seine Lösung in einem anderen Immobilie sieht und dann auszieht. Und das bedeutet für mich aktives Asset Management, an dem Mieter dran zu sein, mit ihm im Austausch zu sein und mit ihm gemeinsam dauerhaft die Immobilie entsprechend seinen Ansprüchen weiterzuentwickeln und ihn auch dabei zu unterstützen. Wenn es beispielsweise im Umfeld gewisse Services nicht gibt, mit ihm gemeinsam zu überlegen, ob man die Services in der Immobilie ansiedeln kann. Es gibt inzwischen Mini-Supermarktkonzepte, die man in größeren Büroimmobilien ansiedeln kann. In Australien in einer Immobilie haben wir beispielsweise so ein kleines Fitnesscenter eingebaut und Duschmöglichkeiten für die Radler. All solche arrondierenden Services gewinnen zunehmend an Bedeutung, um eine attraktive Büroimmobilie zu haben, damit eben auch die Mitarbeiter gerne ins Büro kommen. Denn das muss ja das Ziel sein, die Mitarbeiter an die Corporate Identity des Unternehmens und an das Corporate Home sozusagen als das Büro zu binden. Ein anderer Aspekt, der für uns als aktive Asset Manager zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Thema ESG-konformer Investments. Was heißt das? Heutzutage im Neubau wird natürlich darauf geachtet, ESG möglichst nachhaltige Gebäude zu entwickeln und zu bauen. Aber wir haben natürlich auch ganz, ganz viele bestehende Immobilien, die vielleicht nicht alle unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gebaut wurden. Und dann geht es eben darum, Immobilien Richtung Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln, deren Energieverbrauch zu optimieren und gemeinsam mit den Mietern auch wiederum ebenso Energieverbräuche sowie auch Mülltrennung etc., eben alles, was auf die Nachhaltigkeit einzahlt, zu gestalten rund um die Immobilie. Und das ist eben auch ein Teil von aktivem Asset Management, ebenso wie beispielsweise das ganze Thema Zertifizierung von Immobilien. Wir haben beispielsweise eine Immobilie in Australien, in der wir nicht nur Filteranlagen zur Luftreinigung eingebaut haben, worüber sich natürlich jeder in Corona-Zeiten ganz besonders freut, sondern das ist tatsächlich eine von drei Immobilien in Südaustralien, die 6-Sterne-Neighbors-Zertifizierung bekommen haben. Und hinter so einer Zertifizierung steht ja eine ganze Reihe von Kriterien, die geprüft werden, die alle auf die Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Das heißt, hinter so einer Zertifizierung steht, dass man eine ganze Reihe von Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Die zertifizierten Immobilien kommen auch den Mietern zugute und spielen ihnen in ihre ESG-Strategie in die Karten. Insofern, kurz zusammengefasst, bessere Vermietbarkeit der Immobilien erreicht man langfristig, ebenso wie eine Steigerung der Attraktivität der Immobilien. Vor allen Dingen, indem man aktiv im Austausch mit den Mietern bleibt über deren Bedürfnisse und dann innovative, individuelle Lösungen, die zum Mieter und zur Immobilie passen, schafft.
Spannend. Attraktivität der Immobilie, hohe Vermietungsquote, ESG-Kriterien sind natürlich auch wahnsinnig wichtige Kriterien für unsere institutionellen Anleger. Achim, welchen Vorteil gibt es Add-on aus deiner Sicht, nicht selbst in Immobilien, Real Assets zu investieren und eher Fonds zu wählen?
Da gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen. Frau Dr. Hör hat ein Stichwort genannt, ein ganz wichtiges, nämlich Expertise. Direktinvestments in Immobilien sind sehr komplex. Und eine entsprechende Expertise ist extrem wichtig, ebenso wie ein guter Marktzugang, um überhaupt die geeigneten Objekte zu finden. Und natürlich, extrem wichtig, ein professionelles Asset Management. Das sind immer die wichtigsten Voraussetzungen, die es dazu braucht. Viele Investoren können das aber in-house aufgrund fehlender Manpower gar nicht effizient darstellen. Außerdem ist bei manchen Immobilien ein sehr hoher Kapitaleinsatz erforderlich, was gerade kleinere Investoren nicht leisten können, wenn sie eine ausreichende Diversifikation erreichen wollen. Das ist aber nicht nur bei Immobilien so, sondern auch bei anderen Assetklassen wie erneuerbare Energien, Private Equity oder auch bei Private Debt. Der Fondsanteil steigt. Das hat auch unsere aktuelle WealthCap-Studie mit dem Titel Future Asset Allocation, Resilienz in der institutionellen Anlage, klar ergeben. Bei den illiquiden Assets ist das Wachstum der Fondsallokation überproportional im Vergleich zur gesamten Sachwerteallokation. Beispielsweise entfallen bei Versorgungswerken inzwischen schon 2/3 der Sachwerteinvestments auf Fondsstrukturen. Insbesondere bei Immobilien zeigt sich die stark gewachsene Relevanz der Fondsanlage.
Ja, super. Jetzt bin ich natürlich noch ganz neugierig. Frau Dr. Höhr, welche Ankäufe stehen denn für Ihre offenen Fonds derzeit im Fokus? Welche Nutzungsarten? Und sind weitere offene Fondsprodukte bei Realis geplant?
Unser offener Fonds, der Realis Invest Europa, umfasst ja inzwischen rund 575 Millionen und ist investiert in 9 Objekte in 6 Ländern in Europa. Das heißt, wir sind schon ganz gut diversifiziert, im Wesentlichen über die westlichen europäischen Länder, Deutschland, Frankreich, Niederlande und Österreich, und schauen, grundsätzlich sind wir bei neuen Investments da auch offen für alle westeuropäischen Euro-Länder. Und was die Nutzungsarten anbelangt, sind wir aktuell überwiegend investiert in Büro, Logistik und ein bisschen einen nahversorgungsorientierten Handel und ein wenig Wohnen. Also offen sind wir im Ankauf für im Grunde alle Nutzungsarten und bauen so breit diversifiziert den Realis Invest Europa weiter auf in den nächsten Jahren und sind da kurz gesagt interessiert an allen Assetklassen in westeuropäischen Ländern. Natürlich mit Investitionsvolumina ab 25 Millionen aufwärts vorzugsweise. Und, fast hätte ich es vergessen, last but not least, das ist natürlich ein nachhaltiger Fonds im Sinne von Artikel 8 Offenlegungsverordnung. Das heißt, alle Immobilien des Fonds sind zertifiziert. Unter anderem neben unserem eigenen Nachhaltigkeitsrating. Das heißt, die Immobilien, die wir in den offenen Fonds reinkaufen, sind alle nachhaltig.
Ja, anders als bei Realis setzen wir bei WealthCap mit unserem offenen Spezialfonds aktuell ausschließlich auf institutionelle Anleger. Wir haben für diesen Fonds schon ein attraktives Startinvestment im Herzen von Berlin in guter Lage angekauft. Unser Fokus liegt, wie gesagt, derzeit noch auf Büro. Perspektivisch halten wir aber zum Beispiel auch einen offenen Wohnfonds für sehr spannend. Und das Thema ESG, kann ich nur wiederholen auch, ist auch bei uns natürlich für alle neuen Produkte und auch für den bestehenden offenen Spezialfonds extrem wichtig und ganz klar im Fokus.
Ja, vielen herzlichen Dank an Sie, Frau Dr. Höhr, und auch an dich, Achim, für das Dabeisein und natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war unser WealthCap Talk, diesmal zum Thema offene Immobilienfonds auf Wachstumskurs, und ich freue mich aufs nächste Mal.